Frauengeschichten. Kannst du mir das erste Mal anschlagen? Eva, und ein klein bisschen leiser, denn das irritiert mich doch, wenn es so laut ist. Eva, Adams bessere Hälfte. Ich bin dem Johannes dankbar, dass er mir diesen Frauennamen souffliert hat. Ich hatte ja eigentlich keinen mehr. Denn das hat mich dazu gebracht, über Eva nachzudenken. Und ich muss gestehen, dass ich nicht frei war von Vorurteilen über Eva. Es geht vielleicht vielen anderen auch so, besonders Männern. Wenn man etwas mehr von Eva erfahren will, muss man ganz weit in der Geschichte zurückgehen. Fast ganz an den Anfang. Nach der Schöpfung des Alls, der Erde mit allen Pflanzen und den Tieren, sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte: Zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Seit dem sechsten Schöpfungstag gibt es also uns Menschen. Unser Text berichtet uns von Mann und Frau, die von ihrem Schöpfer einen klar umrissenen Auftrag und eine besondere Bestimmung erhalten. Diese sehr allgemeine Beschreibung in 1. Mose 1 wird uns noch etwas detailliert in 1. Mose 2. Auch das möchte ich mit uns lesen. Da formte Jahwe den Menschen, er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nun hatte Gott, Jahwe, im Osten in Eden einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedene Bäume wachsen lassen. Jeder kennt dieses Bild aus der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. So stellte sich Michelangelo damals den Übergang des Lebens von Gott auf den Menschen vor. Es genügt ein Fingerzeig Gottes und der Mensch lebte. Jahwe, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze, und wies ihn an: Von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Dann sagte Jahwe Gott: Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel aus dem Erdboden gebildet und zu den Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm die eine seiner Seiten und verschloss deren Stelle mit Fleisch. Aus der Seite baut er eine Frau und brachte sie zu Menschen. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Für Adam, das ist die Übersetzung der Erdgeborene, also der aus Erde Geschaffene, wurde in der ganzen Schöpfung kein passendes Gegenüber gefunden. Sicher, man hätte Tiere dressieren können, vielleicht einen Affen abrichten, der so die notwendigen Handgriffe für den Adam gemacht hätte, aber hätte das Adam entsprochen? Es ging ja überhaupt nicht um einen Handlanger oder einen Zureicher, sondern es ging um ein adäquates Gegenüber. In allen Belangen, eine Ergänzung für Körper, Geist und Seele. Und so erschuf Gott Eva. Nicht aus Erde wie den Adam, sondern aus Adams Fleisch. Genauso wie Adam sollte sie sein, nur mit den weiblichen Attributen. Als Adam aus seinem Tiefschlaf erwacht, erkennt er das sofort und er ist hellauf begeistert. Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich, sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Da ist überhaupt nichts zu spüren von einer Geringerwertigkeit, von einer Hilfskraft oder von einer in irgendeiner Form untergeordneten Stellung. Der Text vertieft das noch. Wir lesen aus diesem Grund, in Klammer, weil sie gleichartig und gleichwertig sind, verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Lese ich da etwa eine Umschreibung von Leidenschaft in diesem Text? Ich glaube, Adam war sowas von begeistert von Eva, der war völlig aus dem Häuschen. Mit einem Paukenschlag betritt Eva die Bühne der Schöpfung. Adam ist hin und weg, denn gemeinsam geht alles besser. Eva, Adams Partnerin und Gefährtin. Bis hierhin war ja alles ganz einfach. Aber an der Stelle bin ich auf die erste Klippe gestoßen. Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. In diesem Vers haben wir eine der Ursachen für die jahrhundertelange Unterdrückung und Missachtung der Frauen. Insbesondere in unserer christlichen Gesellschaft. Eva, die Gehilfin. Das Wort impliziert schon eine nachgeordnete Stellung und diente dazu, dem Mann die erste Position zuzuordnen. Doch das ist eine völlig falsche Interpretation des Wortes Hilfe. Das Wort Hilfe ist überhaupt nicht im Sinne einer hierarchischen Rangfolge zu verstehen, wie etwa Herr und Knecht oder Meister und Sklave, sondern ein helfendes zur Seite stehen. Weil eben zwei Sichtweisen, die von Mann und die von der Frau, Dinge viel besser schaffen lassen wie eine einseitige Betrachtung. Das im Urtext gebrauchte Wort umschreibt Beistand und Hilfe im allerweitesten Sinn. Das hebräische Wort, was dort steht, heißt Ezer geschrieben und hat seine Wurzeln in dem Begriff stark sein. Also Hilfe ist eigentlich umschrieben oder zurückzuführen auf das Wort stark sein. Hilfe liegt in der Stärke des gemeinsamen Handelns. Und das Ganze wird uns verständlicher, wenn wir sehen, wo dieses Wort Eser in der Bibel noch mehr verwendet wird. Ich habe mal einige Beispiele rausgesucht. Hier nochmal ein Bild von Marc Chagall, was uns so ein klein bisschen einen Blick in die Schöpfung gibt, wie Adam seine Eva liebevoll in die Arme nimmt und wie sie von Gottes Händen über der Schöpfung sind. Hat mich sehr angesprochen, dieses Bild. Ja, also hier drei Bibelstellen mit dem Wort Eser. Aus 2. Mose 18, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe, in Klammer Eser gewesen, und hat mich vor dem Schwert des Pharao errettet. Oder Psalm 33, Vers 20, unsere Seele hat auf den Herrn, er ist unsere Hilfe, Eser, und unser Schild. Oder Psalm 115, Vers 9, Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe, Eser und ihr Schild. Gott als Handlanger der Menschen, als ein untergeordneter Dienstbote für Israel oder für die Menschen. In diesem Licht gewinnt das Wort Gehilfin eine ganz andere Wertung und Bedeutung. Gemeinsam und gleichwertig gehen Adam und Eva, den Namen Eva erhält sie übrigens erst viel später, da kommen wir noch drauf, sie gehen gemeinsam an die ihnen von Gott zugewiesene Aufgabe. Ende gut, alles gut. Wir sind nicht am Ende. Bis jetzt ist es gut, aber es geht ja weiter. Eva, die verführte Verführerin. Hier kommen wir nun zu der Begebenheit, von der Eva ihren schlechten Ruf weg hat. Sie fällt auf die listige Schlange herein und hat nichts Besseres zu tun, als Adam zum gleichen Fehlverhalten zu verführen. Schlange, Eva und Apfel, das sind doch die Klischees der Verführung schlechthin. Im Grunde genommen kann der Adam ja gar nichts dafür, denn zuerst fiel ja Eva und sie hat den Adam ja lediglich mitgerissen. Diese negative Beurteilung Evas hat sich leider auf Frauen im Allgemeinen übertragen. Und lastet auch heute noch auf ihnen. Viele Kirchenmänner haben darauf eine Zurücksetzung der Frauen in vielen geistlichen Bereichen begründet und sie in eine Rolle gedrückt, die ihnen vom ursprünglichen Schöpfungsgedanken her nicht gerecht wird. In der katholischen Kirche war Eva über viele, viele Jahrhunderte hinweg schlechthin das Sinnbild für die Sünde und erst die Betrachtung von Maria hat das Ganze ein klein bisschen relativiert. Eva, die verführte Verführerin. Schauen wir doch den Text einmal etwas genauer an. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ich sehe gerade, mir fehlt hier ein Stück vom Text, das muss ich Ihnen halt so lesen, ihr müsst mir etwas genauer zuhören. Aus 1. Mose 3, die Schlange war listiger. Ach, haben wir es da? Okay. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Natürlich essen wir von den Früchten, entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben? Widersprach die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, dann nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Und deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Was wir hier in diesem Text sehen, ist die Blaupause einer Verführung. Die scheinheilige Frage der Schlange, die die Wahrheit nur unwesentlich verdreht und Eva in die Falle lockt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir werden hier Zeuge der ersten theologischen Diskussion Durch ihre Frage verleitet die Schlange Eva dazu, über Gott nachzudenken. Sie verleitet Eva dazu, Gott in Frage zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt? Wie oft steht bei uns am Beginn eines Fehlverhaltens eine ähnliche Frage? Hat Gott das wirklich verboten? Hast du dich da nicht verlesen? Darf man das wirklich so streng sehen? Die Schlange stellt Gottes gute Absichten in Frage und stellt es so dar, als würde Gott seiner Schöpfung das letzte Highlight verweigern. Das letzte Highlight, das Naschen, das Essen von diesem Baum, der die Erkenntnis des Guten und Bösen verspricht. Zerstreue die Bedenken und stelle das falsche Tun als etwas Positives dar. Das ist der beste Weg, um jemanden rumzukriegen. Damit gewinnt die Schlange Eva und lässt sie tun, was sie eigentlich gar nicht will. Ja, was sie vorher noch nicht einmal in Betracht gezogen hat. Nach diesem Grundmuster läuft Satans Taktik tagtäglich ab. Dadurch, dass wir etwas in Frage stellen, werden unsere Gedanken umso mehr darauf fixiert, bis wir Gründe gefunden haben, etwas zu tun, zu wünschen oder zu verändern. Wir haben am letzten Sonntag in der Predigt von Jörg die Versuchung von Jesu gehört. Und ich musste auch, als ich mich hier vorbereitet habe, daran erinnern, wie Satan sich Jesus angenähert hat. Es ist die gleiche Weise, wie er sich damals der Eva angenähert hat. Nachdem Jesus 40 Tage in der Wüste war und gefastet hatte, 40 Tage, das ist eine ganz schön lange Zeit, da knurrt der Magen, hat man nur. Da fragte Satan Jesus, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Satan versteht es immer, unsere Zweifel oder Wünsche in uns zu wecken, um uns damit aufs Glatteis zu führen. Ich meine, keiner von uns sollte den Stab über Eva brechen. Ich denke, das wäre jedem von uns genauso passiert, wie es damals mit Eva geschehen ist. Eva ist nicht verführt worden, weil sie leichtgläubig war, sondern sie ist verführt worden, weil die Verführung perfekt angelegt war. Doch war Eva auch eine Verführerin? Wir lesen im Text, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Ein Bild von Lukas Cranach, dem Älteren, ein Ausschnitt, zeigt uns die scheinheilige, listige Schlange. Sieht gar nicht böse aus, ne? Und Eva, wie sie verträumt, schaut, die Frucht in der Hand. Ob es ein Apfel war, ist ja gar nicht erwiesen. Man hat es halt später nur so interpretiert. Es war aber mit Sicherheit eine schöne und eine begehrenswerte Frucht. Ja, Eva nahm die Frucht und aß. Und im Text lesen wir weiter. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Ein Bild von Marc Chagall zeigt uns schön diese Szene aus dem Garten Eden. Eva, die Schlange ist zu erkennen und Adam, er guckt ganz verliebt auf seine Eva und hat die Frucht in der Hand. Was wichtig ist, Adam war die ganze Zeit dabei. Es ist ja nicht so, dass Eva ihn suchen musste und sagen musste, Adam, ich habe da was, komm, kannst auch mal probieren. Unser Text sagt eindeutig, Adam stand dabei. Keine Worte des Bedenkens oder eine Mahnung von ihm an die ihm nachgeordnete Gehilfin, pass auf, was du tust, Er nahm die Frucht und aß. Die Schlange hatte ganze Arbeit geleistet. Nicht nur Eva, sondern auch Adam erliegen ihren Verführungskünsten. Eva hat nur etwas schneller zugegriffen. Vielleicht war sie etwas neugieriger als Adam. Auf keinen Fall musste Adam von seiner Frau überzeugt werden oder genötigt werden, zuzugreifen. Eva, die zuerst verführte. Die Verführerin würde ich ihr nicht so ohne weiteres anlasten. Beide, Adam und Eva, haben in einem ganz engen zeitlichen und räumlichen Rahmen Gottes Gebot übertreten. Und beide müssen auch gemeinsam die Folgen dieser Übertretung tragen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wofür Eva und Adam bisher alles positiv von Gott kommend war, ist auf einmal die Erkenntnis, dass alle guten Dinge auch in ihr Gegenteil verkehrt werden können. Wo bisher alles gut war, sehen die beiden, dass es auch die Möglichkeit des Bösen gibt. Ihre Unbefangenheit weicht der Scham. Wo sie vorher frei und natürlich waren, haben sie nun etwas zu bedecken. Es gehört zum Wesen des Bösen, dass es verdeckt sein will. Leider ist der Fluch der Sünde mit Adam und Eva in die Welt gekommen. Und sie belastet uns auch heute noch. Wir alle tragen in uns dieses Gen in Anführungsstriche der Sünde. Aber den Sündenfall der Eva allein in die Schuhe schieben zu wollen, wäre nicht korrekt. Als Gott nach Adam ruft, versucht dieser versuchte die Schuld der Eva in die Schuhe zu schieben. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast. Und indirekt klagt er damit ja auch Gott an. Ne? Du hast mir ja diese Eva zur Seite gestellt, hättest du mir eine andere gemacht, dann wäre das Ganze vielleicht gar nicht passiert. Und Eva hat nichts Besseres zu tun, sie will den Ball natürlich weiter auf die Schlange schieben. Die Schlange hat mich verführt. Der Fluch der Sünde liegt auf allen dreien. Mann, Frau und Schlange. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Herdenvieh und vor allen wilden Tieren. Kriech auf den Bauch und friss den Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sprach er, ich mache dir viele Beschwerden und lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, deinem Mann wirst du befehlen wollen, doch er wird über dich herrschen. Zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Wegen dir sei der Acker verflucht, um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch du bist angewiesen auf die Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Ein dritter Aspekt von Eva. Hier sehen wir nochmal die Vertreibung aus dem Paradies, wo vorher alles so wunderschön, so vollkommen und so perfekt war, haben wir hier so eine richtige Novemberstimmung. Alles ist zerstört, der Traum ist zerplatzt, Eva und Adam werden vor die Tore des wunderschönen Gartens gewiesen. Eva, die Mutter der Lebendigen, die Lebenschenkende. Erst nach diesen Geschehnissen, erst nachdem sie das Paradies, den Garten Eden, verlassen mussten, erhält Eva ihren Namen. Jetzt ist der Moment, an dem Eva ihren Namen erhält. Eva ist abgeleitet vom hebräischen Chava und das bedeutet eben die Lebenschenkende, die Mutter der Lebendigen. Und das ist sie ja auch in mehrfacher Hinsicht. Nach schöpferischem Bibelverständnis, ich weiß, es gibt viele, die das anders sehen, aber ich glaube in der Form an die Bibel. Nach schöpferischem Bibelverständnis ist alles menschliche Leben, also menschliches Leben, auf die erste Mutter Eva zurückzuführen. Adam und Eva waren die ersten Menschen, daran glaube ich. Und wir alle können unseren Stammbaum, unsere Ahnenreihe auf diese beiden zurückführen. Und jeder von uns trägt leider auch dieses Gen der Sünde, der Sündhaftigkeit in sich drin. Es gibt keinen Stamm irgendwo im Dschungel, an dem das Ganze vorübergegangen ist. Das ist nun mal, das liegt auf uns Menschen, damit sind wir belastet und davon können wir uns selbst nicht befreien. Aber Evas Name hat eine viel weitreichendere Bedeutung. Nicht nur, dass sie der Ursprung des Lebens ist, sondern sie ist die Mutter der Lebendigen. Im Fluch Gottes über die Schlange sehen wir gleichzeitig auch schon den allerersten Hinweis auf Jesus, den Erretter und Überwinder. Zur Schlange sagte Gott: Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinen Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Obwohl selbst dem irdischen Tod ausgeliefert, ist Eva doch Trägerin des Lebens. Aus ihrer Nachkommenschaft wird Jesus kommen, der die Schlange, Satan, den Tod und die Sünde besiegen. Von vielen zahlreichen Parallelstellen, die uns in der Bibel zu diesem Vers genannt sind, habe ich nur mal einen herausgenommen, das ist Hebräer 2, Vers 14. Dort steht, wo diese Kinder, also wir, nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Sicher hat Eva die Tragweite dieser Worte damals überhaupt nicht begriffen oder verstanden. Für uns heute sind diese Worte aber ein Trost und sie geben uns die Gewissheit, dass Gott seine Schöpfung nicht verworfen hat. Und aus diesem Aspekt fand ich den Lobpreis heute wunderschön, weil er uns den Blick auf die Schöpfung geöffnet hat. Und Gottes Schöpfung war keine Fehlkonstruktion und keine Fehlplanung, sondern Gottes Schöpfung war perfekt. Und mich hat es selber unheimlich getröstet, dass Gott schon ganz am Anfang, er wusste ja, der Mensch wird fallen, der Mensch wird in Sünde fallen, hat er aber schon von Anfang an seinen Rettungsplan in seine Schöpfung eingebaut. Sein Gnadenplan stand mit dem Sündenfall des Menschen schon fest. Und so dürfen wir uns darauf freuen, dass der Kreis sich wieder schließen wird und das ursprüngliche Wesen der Schöpfung, das war Gott und die Schöpfung vereint, das wird wieder Realität werden. Dazu einige Verse aus Offenbarung Kapitel 21. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Siehe, ich mache alles neu. Und dann haben wir wieder dieses Bild, dieses perfekte Bild von Gottes Schöpfung. Ja, so ist Eva oder so war Eva. Eva war Adams Partnerin und Gehilfin unter dem Aspekt Esa, nicht unter ihm. Sie war die Verführte, klar. Und sie war die Mutter der Lebendigen mit einer Ausstrahlung bis in unsere heutige Gegenwart. Wenn wir heute auf Eva zurückblicken, dürfen und müssen wir sie als die sehen, die sie wirklich war. Nicht die Sünderin, die die Menschheit in Elend stürzte. Sie war Gottes Schöpfung. Und Gott hat seine Schöpfung, das habe ich am Anfang gelesen, als gut empfunden. Er hat auch Eva als gut empfunden. Und wir bezeichnen ja gerne den Menschen als die Krone der Schöpfung. Und ich habe mir mal diesen Spruch genauer angeschaut. Wenn der Mensch die Krone der Schöpfung ist, also das heißt, der Höhepunkt, das Endziel der Schöpfung, dann ist Adam eine Stufe unter Eva. Denn Adam war der Erste und die wirklich zuletzt Geschaffene war die Eva. Aber das nur ein kleiner Scherz am Rande. Die Sünde kam durch Satan, der auch heute noch am Werk ist. Auf Eva lag Segen und Fluch und im Segen über der Eva hat Gott den Fluch besiegt, der durch die Sünde gekommen ist. Er hat gesiegt durch Jesus Christus. Beim Stöbern bin ich auf ein Bild gestoßen, das hat mir unheimlich gut gefallen. Für die, die es nicht so gut erkennen, werde ich es erklären. Man sieht einen Fuß und unter dem Fuß ist der Kopf der Schlange. Und das ist dieses Bild, wie Jesus der Schlange den Kopf zertritt. Und das hat mir gezeigt, wie großartig der Sieg von Jesus am Kreuz war. Die Schlange ist unter den Fuß Jesu und er zertritt sie. Halleluja, die Sünde hat über uns keine Macht. Amen.